Moin und herzlich willkommen zum Energiezone-Podcast. Diese Woche spreche ich mit einem Anbieter von Strom. Große Überraschung. Grünenergie hat sich bei mir gemeldet. Das ist einer der führenden Anbieter bei Verivox oder bei Check24. Auf einer der beiden Plattformen auf jeden Fall habe ich während des Podcasts rausgefunden. Das sind nur 5 Mitarbeiter, die es schaffen, zehntausende Neukunden zu gewinnen. Das ist eine Tochterfirma von einer süddeutschen Energieunternehmung, die von einem Landwirt gegründet wurde, die sehr viel Solaranlagen betreiben, im nächsten Jahr auch ein paar Windkraftanlagen betreiben. Und habe ich mich gefragt, wie kann das denn eigentlich gehen, dass die mithalten können mit den ganzen anderen Anbietern im Strompreis-Anbieter-Vergleich? Ist das richtig rum gewesen? Weiß ich gar nicht genau. Naja, wir haben ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, insbesondere warum man jetzt noch in diesen Zeiten einen Fixpreistarif anbieten sollte und für wen das Sinn macht und warum es für mich vielleicht keinen Sinn macht, so einen Tarif anzunehmen und wie sie sich es eigentlich leisten können, 10 Jahre Preisgarantie zu geben auf den Strompreis. Das ist ja schon ganz cool für so ein kleines Unternehmen. Naja, so klein ist es am Ende gar nicht, sondern sie sind sehr erfolgreich, beliefern sehr viele Kunden mit Strom, machen sehr viele erfolgreiche Anlagen und ich habe wieder eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Viel Spaß dabei. Moin Thorsten, willkommen zum Energiezone Podcast. Deine E-Mail hat mich erreicht hier vor 2-3 Wochen mit einem Pitch zu sozusagen aus einer Stromanbietersicht, den ich sehr interessant und überraschend fand. 25% vom Energiepreis geschenkt, 10 Jahre lang. Dadurch, dass wir uns jetzt die letzten Folgen so viel über flexible Tarife unterhalten haben, fand ich diese Perspektive besonders spannend. Stell dich doch gerne mal vor und erzähl mal ganz kurz, was Grün macht.
Hallo Alexander, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich bin Geschäftsführer von Grün, einem Unternehmen aus der Münch-Gruppe, neuer Stromanbieter, nationaler Stromfürsorger, wie wir uns so gerne nennen, weil wir sehr bewusst einen anderen Weg gehen. Wir geben die Energie, die die Münch-Gruppe in ihren Solarparks produziert, praktisch in Form eines Werksverkaufs direkt an die Endkonsumenten weiter. Verzichten dabei auf Gewinnmaximierung und können daher den sehr günstigen Energiepreis, du hast es eben angesprochen, 8,25 Cent für die ersten 100.000 Kunden für die nächsten 10 Jahre garantieren. Das heißt, wir versuchen sehr bewusst einen anderen Weg zu gehen und eben Strom als ein günstig und langfristig sicheres Produkt für die Endkunden zu positionieren.
Ja, das ist ja quasi ein Teil der Münch Energie. Ich habe mir das natürlich auf der Webseite schon mal angeschaut. Da stehen ja solche Sachen wie, wir sind einer der größten dezentralen Energieerzeuger, wir sind deutschlandsweit führenden Großbatteriespeicher und auch so ein paar Themen aus der sozusagen Synergie aus Land und und Energiewirtschaft, also das ganze Thema PV und Agrikultur. Kannst du das mal so ein bisschen mal erklären, was das eigentlich ist? Also reden wir hier über quasi eine Unternehmensgruppe mit 10.000 Mitarbeitern und ihr betreibt quasi in jedem Dorf eine Solaranlage. Also weil dieses Versprechen, was du ja gerade genannt hast, dass ihr euren eigenen Strom an Endkunden verkauft, das geht ja eigentlich nur, wenn man den Strom auch überall erzeugt, wo die Endkunden sind. Aber vielleicht erklärst du einmal kurz, wie die Münchenergie überhaupt aufgestellt ist.
Genau, also die Münchenergie ist seit 20 Jahren am Markt. Kommt tatsächlich aus einer landwirtschaftlichen Familie, wo der Sohn irgendwann den Eltern mit alten Autobahnleitplanken eine Solaranlage auf das Feld gebaut hat, um die Altersvorsorge zu sichern. Das fanden im Dorf irgendwie die anderen Bauern auch alle cool und haben gesagt, wollen wir auch haben. Und das hat ihn praktisch in die Selbstständigkeit getrieben und zum Energieunternehmer. Mittlerweile betreiben sie große Solarparks. Jährliche Erzeugungsleistung ist so ausreichend für 1 bis 1,5 Millionen Menschen in Deutschland. Dazu dann relativ große Batteriespeicher und im nächsten Jahr Ausbau geplant, sowohl bei den Batteriespeichern als auch zusätzlich Windkraftanlagen und weitere Solaranlagen für 500.000 Menschen ungefähr. Und nein, es sind nicht 10.000 Mitarbeiter, es sind 130 Mitarbeiter im oberfränkischen Rugendorf. Unternehmen ist nach wie vor im Familienbesitz. Von daher tatsächlich wirklich ein ganz klassisches deutsches Familienunternehmen.
Und Wie hat das bisher funktioniert? Also die Marke Grün erscheint mir noch recht jung zu sein. War das bisher ein Markt, bei dem der Strom dann ganz klassisch an den sozusagen an den Großmarkt verkauft wurde im Rahmen des EEG? Und jetzt überlegt ihr euch, wie man, weil ja da viele Anlagen wahrscheinlich jetzt auch auslaufen auf der Förderung, müsst ihr jetzt in die Direktvermarktung einsteigen und die vermarkten in die Endkunden? Oder woher kommt dieser Wandel? Weil das, was ihr aufgebaut habt oder was das Unternehmen da aufbaut mit den Batteriespeichern, ist ja eigentlich so ein klassisches Großhandelsbusiness. Ihr erzeugt Strom und die Ebenen dahinter müssen dann schauen, wie verwenden sie den, an wen verkaufen sie den kümmern sich dann auch um die Netzinfrastruktur. Jetzt geht ihr eine Stufe weiter. War es bisher so ein klassisches Wholesale-Business über das EEG oder wie hat das funktioniert?
Das ist eine Kombi aus verschiedenen Sachen. Also zum einen hast du natürlich im Rahmen der Anlagen Direct PPAs, also wo du größere Industrien direkt aus den Anlagen heraus beliefert hast und darüber sichergestellt hast, dass große Verbraucher eben nachhaltigen Strom kostengünstig liefern können. Der Überschuss wurde dann entsprechend über die Direktvermarktung an oder die EEGs an den Börsen verkauft. Große Energiekonzerne konnten den Strom nehmen und mit dem entsprechenden Aufschlag an ihre Kunden weiterverkaufen. Jetzt muss man dazu sagen, die Vision von Münch ist tatsächlich gemeinsam die Erde bewahren. Das heißt, Zielsetzung ist es, wirklich Veränderungen zu schaffen und nachhaltige Energie in der Nutzung voranzubringen. Und da kam dann die Überlegung, wenn wir jetzt ohnehin schon Strom haben, den wir an der Börse verkaufen, warum geben wir diesen Strom nicht direkt an die Endkonsumenten, reduzieren eben die Zwischenhändler und die Gewinnoptimierung und können somit günstigen Strom, nachhaltigen Strom an die Endkonsumenten geben und einen zusätzlichen Beitrag zum Klimawandel leisten. Die Idee ist so vor einem Jahr, anderthalb geboren worden und jetzt mit Grün ins Leben gebracht worden.
Wie funktioniert das physisch? Weil diese Anlagen sind ja wahrscheinlich in Deutschland verteilt im Wesentlichen, vor allem in Süddeutschland. Und ich kann aber jetzt auch auf der Webseite Grün, könnte ich jetzt ja auch einen Tarif abschließen. Genau, 8 Cent, 8 Cent paar zerquetschte war dann der Arbeitspreis. Und dann kommen noch die örtlichen Zulagen hinzu. Das ist jetzt zum Glück in Schleswig-Holstein im nächsten Jahr wieder ein bisschen günstiger wird es ja. Aber wie funktioniert das? Wie kommt quasi der Strom dann physisch, den ihr dort erzeugt, in meinen Haushalt? Ja. Macht ihr das auch bei den Dunkelflauten oder im Winter? Weil da bringen ja die Solaranlagen erfahrungsgemäß sehr, sehr wenig.
Das sind jetzt zwei sehr komplexe Fragen. Ich versuche sie einfach zu beantworten. Also in der simpelsten Form kommt der Strom immer aus der Steckdose und der Kunde bekommt den Strom, der in seiner Region verfügbar ist. Das heißt, ich kann nie sicherstellen, auch wenn der Kunde direkt neben meiner Anlage wohnt, dass er meinen Strom bekommt. Dafür gibt es die sogenannten Bilanzkreise. Und um das jetzt simpel zu formulieren, stellen wir uns das mal vor wie ein Swimmingpool voller Wasser. Und der Kunde geht jetzt hin und holt sich einen Eimer Wasser aus dem Pool. Das ist sein Strombedarf. Das heißt, die Aufgabe, die ich habe im Bilanzkreis, ist genau in Echtzeit diesen Eimer Wasser wieder reinzuschütten. Das heißt aber nicht zwingend, dass er das Wasser, was ich reingeschüttet hat, auch bekommt. Und aber praktisch mit diesen zentralen Netzen und der Netzinfrastruktur, die wir in Deutschland haben, ist es anders gar nicht möglich. Das heißt, es gibt diesen zentralen Pool, in dem alle Energieerzeuger ihren Strom einspeisen und die Energieversorger dann praktisch dafür sorgen, dass der Kunde aus dem Pool wieder nehmen kann. Aber im Pool vermischt sich das Wasser und der Strom entsprechend.
Verkauft mir ja den Eimer, den ich entnehme. Müsst ihr dann quasi woanders diesen Eimer Wasser, den ich da, dass ja der dann im Zweifelsfall ja gar nicht euer Strom ist, aus eurer Anlage, müsst, an wen zahlt ihr dann Geld dafür?
Nein, also das ist dann genau der Bilanzkreis. So, und wenn ich in den Solaranlagen und in meinen Speichern ausreichend Strom habe, um diesen Eimer wieder nachzufüllen, fülle ich das aus meinen Anlagen nach. Du hast aber eben das Thema Dunkelflauten schon angesprochen. Wir kooperieren zusätzlich mit mehreren Windparks, sodass wir dann praktisch auch Windenergie unseren Bilanzkreis haben und somit praktisch kontinuierlich sicherstellen können, dass wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche ausreichend Wasser haben, damit wir den Pool wieder nachfüllen können.
Okay, und wie viele Kunden habt ihr schon?
Viele. Nein, also natürlich darf ich aktuell keine Zahl sagen. Wir sind aber mit dem Marktstart und dem Wachstum super zufrieden und würde behaupten, dass wir mittlerweile bei den 5 bis 10 schnellst wachsenden Stromanbietern in Deutschland sind.
Genau, aber diesen Sondertarif, den ich gerade genannt hatte, mit 25% Sparen auf den Energiepreis, der gilt irgendwie für 100.000 Kunden. Ja. Da habt ihr auf der Webseite so einen Tracker. Der ist ja immer so ein bisschen statisch, aber da stehen irgendwie 40.000, haben quasi das schon zu diesem Tarif gemacht. Aber das ist nicht eure Gesamtkundenzahl, das ist jetzt quasi die Kundenzahl dieser Kampagne.
Für diesen einen speziellen Tarif, exakt.
Ah, okay. Und dann würde mich immer mal interessieren, wir haben jetzt wirklich bestimmt die letzten 5 oder 10 Folgen sehr stark über Flexibilisierung geredet. Und wir haben ja auch hier Anbieter drin gehabt schon, wie Philipp Schröder von 1,5 oder auch Andreas von E3DC. Und die beklagen natürlich immer den Smart-Meter-Ausbau, weil über diesen Ausbau der Smart-Meter werden sie erst wirklich enabled, die Kunden zu incentivieren, dann zu verbrauchen, wenn der Strom günstig ist. Ist ja auch für euch sinnvoll, dass ihr nicht so viel zwischenspeichern müsst, sondern eigentlich immer dann, wenn der Wind weht, die Sonne scheint, der Strom verbraucht wird. Und eine gewisse Flexibilisierung ist ja insbesondere durch Wärmepumpen in jedem Haushalt möglich. Nicht 100%, ja, aber 20%, 30% ist sicherlich möglich. Jetzt habt ihr ja einen Offering, bei dem ihr sagt, du musst dich darum gar nicht kümmern. Das steht ja so ein bisschen gegen diesen Markttrend der Flexibilisierung. Kommt das, also ist das quasi ein Teil eures Research, bei dem ihr sagt, nee, es gibt ganz viele Kunden, die können und wollen sich eigentlich dann gar nicht darum kümmern. Deswegen wollt ihr jetzt mit so einem Fix-Offering in den Markt gehen?
Also, lass uns 2 Ebenen anschauen. Ich würde gerne eine 2. Ebene reinbringen. Die flexiblen Tarife helfen in erster Linie den Stromanbietern, weil sie das gesamte Risiko des Stromeinkaufs auf den Kunden abwälzen und der Stromanbieter eine garantierte Marge hat. Egal, was der Strom am Markt kosten, der Stromanbieter hat eine garantierte Marge. Und wenn es jetzt an Tagen wie der Dunkelflaute oder Rechenfehler oder Ukraine-Krieg die Strompreise nach oben schnellen, ist das dem Stromanbieter erstmal egal, weil der Kunde muss die Rechnung bezahlen. Das halten wir für vollkommen falsch. Und deshalb haben wir sehr bewusst gesagt, wir müssen einen Weg schaffen, in dem ein Kunde langfristige Sicherheit hat, dass egal was in der Welt passiert, Ukraine-Krieg, Nahe Osten, Atomkraftwerk geht irgendwo in die Luft, Strom nicht auf einmal über Nacht oder sogar stündlich zum Luxusgut für ihn wird. Das, denke ich, haben wir mit dem Tarif, den wir generiert haben, geschaffen. Und damit, glaube ich, haben wir erstmal für sehr, sehr viele Menschen eine sehr, sehr gute Basis gelegt. Jetzt kommen wir zu den flexiblen Tarifen und der Änderung des Nutzungsverhaltens. Grundsätzlich glaube ich, ist es immer schwierig, wenn ich mit erhobenem Zeigefinger und Moral versuche, dem Kunden klarzumachen, dass er sich verändern muss und verzichten muss, damit etwas passiert. Deshalb war unser erster Ansatz, wir machen es dem Kunden so einfach wie möglich, an der Energiewende teilzuhaben. Er muss nicht sein Kundenverhalten ändern, er muss sich keine App installieren, er muss nicht stündlich die Strompreise checken, sondern er kann einfach nachhaltigen Strom nutzen. Ich glaube, der zweite Schritt wird dann sein, hier nochmal ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen mit, es gibt gewisse Zeiten, die kann man aber auch über Slots einarbeiten und nicht zwingend über eine Dynamik, also über variablen Tarif und nicht über einen dynamischen Tarif. Oder man kreiert dynamische Tarife, die eine Obergrenze haben für den Kunden, wo er einen gewissen Schutz hat. Und du hast es vorhin richtig angesprochen, du brauchst eigentlich Großverbraucher, die flexibel nutzen. Das sind E-Autos, das sind Wärmepumpen, das ist die oder ein Batteriespeicher. Damit ich überhaupt die Chance habe, in den Zeiten, in denen es günstig ist, den Strom zu verbrauchen und in den Zeiten, in denen es teurer ist, weniger Strom zu verbrauchen. Zusätzlich bräuchte ich eigentlich noch eine Smart-Home-Steuerung, weil wenn ich nicht zu Hause bin, sondern im Büro, müsste ich ja meinen Geräten auch irgendwie die Impulse geben, dass sie das tun können. Wir wissen, dass die technische Kompatibilität zwischen allen Geräten noch relativ limitiert ist und wir wissen, dass der Smart Meter Ausbau noch relativ langsam vorangeht. Das heißt, für mich ist das tatsächlich im Moment noch der Nischenmarkt und nicht der Massenmarkt.
Das Nischenmarkt ist, da würde ich dir recht geben. Ich würde ja auf den ersten Argument nochmal eingehen wollen, dass die dynamischen Anbieter natürlich dieses Risiko auf den Kunden abwälzen. Ja, bin ich bei dir. Dazu entscheidet sich ja der Kunde ja aktiv. Ich bin ja selber quasi ein Nutzer eines dynamischen Tarifs. Aber meine Wette, die ich ja eingehe, ist, dass A, der Strompreis langfristig sinkt. Wir haben in diesem Jahr ja schon circa 17% geringere Kosten gehabt als im letzten Jahr und die Forwards über die nächsten Jahre, darüber habe ich gestern erst mit meinem Co-Host einen Podcast aufgenommen, so sinken ja. Ich glaube, sind wir jetzt in einer Gruppe 80 Euro pro Megawattstunde, die an der Börse bepreist werden. Das fällt auf unter 70 Euro in 2027. Also der Markt erwartet, dass die Strompreisproduktion pro Megawattstunde sinkt. Dann sind wir also bei 2027 bei 6 Cent. Dann würde ich fast behaupten, gehst du eine attraktivere Wette ein? Weil du ja quasi jetzt für 8,5 Cent fest verkaufst. Plus macht es nicht Sinn, das Nutzungsverhalten meinem Kunden so zu incentivieren, dass er dann Strom nutzt, wenn er günstig ist, wenn das mal der Fall ist, weil Dunkelflauten, Ukraine-Krise und Atomkraftwerksexplosionen passieren ja recht selten. Aber Wind und Sonne und auch die Verfügbarkeit von Batteriespeichern lässt sich ja recht gut prognostizieren. Das ist doch eigentlich ein Also ich fühle mich damit und korrigiere mich, wenn du das anders siehst. Ich fühle mich damit ja quasi als quasi aktiver Beitragender der Energiewende. So, am Ende ist für mich dann natürlich viel Spielkram. Ich werde jetzt 24 einmal ausrechnen, wie viel der dynamische Tarif am Ende wirklich gespart hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich im Schnitt unter 30 Cent komme, aber wir haben natürlich enorm hohe Netzentgelte hier in Schleswig-Holstein 2024 gehabt, fast 16 Cent, also sehr, sehr teuer. Aber ich glaube, im nächsten Jahr mit den neuen Netzentgeltinfrastrukturen in Schleswig-Holstein komme ich übers Jahr gemittelt auf unter 25 Cent brutto, weil ich ein Stückchen flexibler das Ganze verbrauche. Also deswegen, dein erstes Argument sehe ich noch gar nicht so stark. Also das Risiko nimmt der Kunde ja bewusst und das wird ihm ja nicht aufgedrückt.
Nein, nein, also nochmal, es nimmt der Kunde bewusst, aber um es sinnvoll nutzen zu können, ist ja auch ein relativ hoher Anfangsinvest erforderlich, ne? Also ob das jetzt die Wärmepumpe ist, der Speicher, ein E-Auto, eine Wallbox. Alles das ist ja noch nicht das, was sich in der breiten Masse in Deutschland im Markt etabliert hat. Und ich glaube, wir sollten nicht immer nur versuchen, aus dieser sehr isolierten Sichtweise heraus aus Themen zu gucken, sondern nach wie vor den gesamten Markt zu betrachten und darauf zu gucken, was ist denn wirklich der durchschnittliche Konsument. Und ich glaube, für den durchschnittlichen Konsument habe ich eine sehr gute Lösung geschaffen. Für Konsumenten wie dich, gebe ich ehrlich zu, habe ich sie wahrscheinlich nicht. Aber hey, für dich brauche ich sie auch nicht, weil du bist schon aktiver Teil der Energiewende.
Das stimmt. Es geht ja jetzt nicht nur um mich. Ich möchte ja nur ein bisschen besser verstehen, weil auch meine Nachbarn, die jetzt quasi kein E-Auto haben oder meine Eltern, die auch keine Wärmepumpe oder E-Auto haben, die können ja nicht daran partizipieren, flexibel zu verbrauchen. Aber nur, damit ich es nochmal technisch verstehe. Wenn jetzt eine Dunkelflaute da ist und quasi eure Batteriespeicher leer und ihr den Bilanzkreis sozusagen aus euren Ressourcen nicht füllen könnt, dann kann es schon sein, dass wenn ich ein Grünstromnutzer bin, auch durchaus über ein Gaskraftwerk erzeugten
Nein.
Strom verbrauche? Nein?
Nein, nein. Wind oder Wasser kaufen wir dazu. Also dann habe ich in dem Fall ein wirtschaftliches Risiko, dass ich Strom teurer dazu kaufen muss als die 8,25 Cent. Aber das ist halt übers Jahr gemittelt und du hast ja auch selbst gesagt, die Flauten passieren relativ selten. Außerdem weißt du, gibt es an der Börse Futures, mit denen man sich absichern kann. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten über ein intelligentes Energiemanagement, das Risiko zu minimieren. Aber nein, wir werden niemals grauen Strom dazu kaufen, es ist immer grün.
Aber wie geht das physisch? Ich meine, jetzt sozusagen jetzt wir in Norddeutschland, jetzt haben wir wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich physisch auch immer genug Windstrom. Ich glaube, wir haben in Schleswig-Holstein schon eine Überbauung von 170%, also sozusagen 70% mehr als hier verbraucht wird. Aber gehen wir mal, keine Ahnung, ins tiefere Niedersachsen, da wo sozusagen viele Menschen wohnen. Und wenn wir jetzt, wann war denn diese Dunkelflaute jetzt? Letzte Woche, ne? 2 Tage waren irgendwie die Strompreise
Donnerstag,
relativ
Freitag.
relativ hoch. Da war noch das ein oder andere Residualkraftwerk, ist dann nicht hochgefahren. So, es gab da ein bisschen Börsenspekulation, sagen wir mal so. Also so ganz so dramatisch, wie die Preise an der Börse waren, war jetzt die Stromknappheit nicht. Ganz im Gegenteil. Aber in so einer Gemengelage, wo jetzt mal zwei Tage lang nicht eingespeist, nicht groß eingespeist wird von Erneuerbaren und auch die Batteriespeicher jetzt gar nicht vorgefüllt werden können, ist es dann nicht so, dass physisch am Ende Gas erzeugter oder Kohle erzeugter Strom in meiner Steckdose landet? Das könnte dir doch, gar nicht absichern.
Stopp. Was in deiner Steckdose landet, kann ich nie absichern. Mhm. Und selbst an Tagen, an denen ganz viel Sonne scheint und ganz viel Wind weht, kann es sein, dass in deiner Steckdose Atomstrom aus Tschechien oder Polen ankommt.
Ah, okay. Mhm.
Das, was ich absichern kann, ist der Eimer, den ich in den Pool schütte.
Ah, okay.
Damit dein Eimer entnommen wird. So, jetzt wird jeder Kunde sagen, warum mache ich es dann mit? Die Antwort ist, je mehr Eimer reingeschüttet werden, die aus nachhaltiger Energie erzeugt worden sind, desto höher ist natürlich die Chance und oder prozentual der Mix von nachhaltiger Energie in diesem Pool. Mhm. Je weniger Kunden es machen, desto mehr grauer Strom ist in dem Pool und prozentual eben auch vom Anteil. Aber ich kann nicht, und das kann kein Stromanbieter auf der Welt, garantieren, was bei dir zu Hause in der Steckdose ankommt.
Okay, verstehe. Dann sind wir quasi auf der gleichen, Betrachtungsweise angekommen. Dann frage ich mich aber, oder das hat mich total interessiert, wie einfach oder wie schwer ist es, so eine Art Anbieter zu gründen? Ich hätte immer gedacht oder erwartet, da kann jetzt die größeren Stromanbieter E.ON, Gro oder sozusagen die schon viele Kunden haben, können einfach so eine Art Layer bauen, egal wie sie den jetzt nennen. E.ON Grün oder Yellow Strom gab es ja früher mal, oder Blaustrom, und kaufen sich dann von zum bestmöglichen Preis bei allen Versorgern irgendwie ein über PPAs, sozusagen aus den verfügbaren Wind- und Solarkraftwerken, bauen sie vielleicht noch einen Batteriespeicher. Und nehmen dann Marketinggeld in die Hand, um dann möglichst günstig Neukunden zu gewinnen und dann im zweiten Jahr ein bisschen sozusagen teurer werden zu lassen. Aber ich dachte halt immer, das ist so ein Marketing-Game. Was du jetzt ja beschreibst, ist ja, nee, ihr habt eigentlich, ihr könnt diese Eimer, um den Pool zu befüllen, recht günstig sozusagen erzeugen, also das Wasser für den Eimer, weil ihr die Anlagen selber habt. Und können dann trotzdem unter die teilweise subventionierten Preise der Wettbewerber gehen. Wenn man jetzt mal ein paar Vergleichstests fährt, dann läuft ja euer Tarif ziemlich gut. Also ist ja super, super kompetitiv in dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen. Ich glaube, der geht jetzt nächste Woche live. Ich gehe jetzt mal hier raus. Ihr sagt, der 10 Jahre garantierte Nettopreis ist 18,25 €. Mhm. Und dazu kommen natürlich dann die klassischen Netzentgelte, Steuern, lokalen Abgaben. Also ich würde dann, glaube ich, bei mir Schleswig-Holstein wahrscheinlich bei 36 € landen, bin ich mich ganz sicher. Im nächsten Jahr vielleicht bei 32 €. Das geht ja 1:1 weiter, ist mein Verständnis. Also das,
was genau, das gehen wir wirklich exakt 1:1 weiter.
Genau. Ja. Das ist ja super kompetitiv, tatsächlich. Ich kann ja gleich mal einen Verivox-Vergleich machen. Wir kommen auch noch dazu, ob das überhaupt sich für euch lohnt, so einen Verivox-Kunden zu gewinnen. Aber so habe ich den Markt immer verstanden. Es ist sozusagen, Leute nehmen einfach viel Marketinggeld in die Hand, kaufen sich dann quasi Strom ein, solange er irgendwie günstig ist, und machen dann Upsell im zweiten Jahr, wenn diese 12 Monate Preisgarantie vorbei sind, in der Hoffnung, dass die Kunden nicht hingucken und kündigen und wechseln. Das klappt aber auch, glaube ich, erstaunlicherweise ganz gut.
Also es gibt 1400 Stromanbieter in Deutschland. Mhm. Ich war selbst überrascht, wie viele es sind, aber es sind tatsächlich 1400. Und ja, bei dem einen oder anderen klappt es ganz gut. Aber auch hier haben wir halt gesagt, wir wollen ganz bewusst einen anderen Weg gehen. Ich will jetzt das Wort disruptiv nicht in den Mund nehmen. Das können gerne anderen tun, aber ne, der Strommarkt in Deutschland hat sich in den letzten 20, 30 Jahren nahezu nicht verändert. Es sind mehr oder weniger die gleichen Produkte. Nehmen wir dynamische Tarife mal aus. Wichtige Veränderung, aber ne, es ist ansonsten genau, wie du beschrieben hast. Versorger A kauft Strom bei B und versucht es mit viel Marketinggeld an die Kunden zu bringen, hofft, dass der Kunde vergisst zu kündigen und im zweiten Jahr zahlt er mehr. Mhm. Das kann ja nicht die finale Lösung sein oder das sein, was ein Markt herausgibt. Und daher unsere Entscheidung, wir geben 10 Jahre Preisgarantie auf den Energiepreis, weil wir eben genau nicht wollen, dass der Kunde vergisst zu kündigen, sondern dass er sich so wohlfühlt bei uns, dass er gar nicht das Bedürfnis hat zu kündigen. Mhm. Dadurch, dass wir den Strom zu einem großen Teil aus den Anlagen nehmen, die wir selbst gebaut haben, wissen wir natürlich mit, was haben uns die Anlagen gekostet, wie sind sie finanziert, zu welchem Preis produzieren wir de facto den Strom und können daraus eben sehr langfristig auch für uns ableiten, was uns der Strom in der Produktion kostet. Die Sonne kostet uns ja dankenswerterweise nichts. Das heißt, wir haben im Endeffekt die Finanzierungskosten und die Wartungskosten der Anlagen, die wir reinnehmen müssen. Ein bisschen Sicherheitsaufschlag für Reparaturen und Austausch. Und das ist das, was wir an den Kunden weitergeben.
Hier, der Enercon-Gründer war hier mit im Podcast. Enercon oder Enerpark? Ich wechsle jetzt immer. Also einer der größten Solarparkbetreiber, und der meinte, dass man ungefähr 5 Cent muss man schon rechnen, sozusagen an Erzeugungskosten, wenn man heutzutage einen neuen Solarpark baut. Und dann war von Denker Wolf noch Thorsten, der Geschäftsführer und Gründer hier, der sagte, ja, für Wind ist ein bisschen teurer. Deswegen sozusagen da, die Anlagen werden zwar größer, aber es wird auch immer teurer, die zu bauen und zu pflegen und zu warten. Da braucht man so 7 bis 8 Cent, um die dann profitabel zu betreiben. Also sozusagen so eine Spanne von, sagen wir mal, 4 bis 8 Cent, das braucht man schon, um erneuerbaren Strom zu produzieren. Ist das auch euer Erfahrungswert? Setzt ihr dann ein bisschen mehr auf Wind, ein bisschen mehr auf Solar als auf Wind?
Also definitiv mehr Solar, weil das ja auch hauptsächlich die Parks sind, die wir haben. Also jetzt den Strom, den wir für 1,5 Millionen Menschen produzieren, ist ausschließlich Solar. Die Windkraftanlagen gehen nächstes Jahr erst ans Netz. Das stimmt, das sind die Produktionskosten plus minus, sind ja auch überall nachlesbar. Zusätzlich muss man dann natürlich Strukturierungskosten noch dazu rechnen, nämlich den Batteriespeicher.
Wenn ihr für 1,5 Millionen Menschen produziert, wie viele Gigawattstunden ist das dann? 3-4 Gigawattstunden im Jahr macht ihr dann? Von was hin? Wenn man vom Grundverbrauch so 2000 Kilowattstunden für eine Person oder 1000, also ich frage, so, nur damit ich ein bisschen Größenordnung habe. Also man sagt immer, eine Gigawattstunde ist ein Atomkraftwerk, dann werdet ihr jetzt bei 3 bis 4 Atomkraftwerke, die ihr quasi Erzeugungsleistung
habt. Wir sind bei einem halben, es gibt ja da auch nochmal Verluste beim Atomkraftwerk, wenn es hinten rausgeht, aber im Endeffekt ersetzen wir ein halbes in der Produktion.
Also 500 Megawattstunden nur. Ja. Das reicht für 1,5 Millionen Haushalte?
Wenn man das ordentlich strukturiert, plus das, was wir in den Bilanzkreisen haben, ja.
Okay, verstehe. Und diese, aber eure Anlagen stehen im Wesentlichen da auch in eurer Region, oder baut ihr auch Anlagen in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein?
Nee, in unserer Region, also in Oberfranken, Bayern und in dem Großraum Leipzig-Dresden.
Und ich habe auf der Website gesehen, ihr baut ja auch dann teilweise mit Wärmeverbundnetzen. Gibt es das auch schon, oder habe ich das falsch interpretiert, dass ihr dann schaut, dass es irgendwie eine Biogasanlage mit angeschlossen wird und Wärmenetze macht? Oder das kann auch sein, dass ich das verlesen habe?
Also wir bauen nicht selbst, aber es gibt praktisch dann über den Direct PPA eben diese Möglichkeit, das zu unterstützen. Und in Zukunft wird das sicherlich nochmal ein deutliches größeres Thema werden im Rahmen der kommunalen Energiepolitik und der kommunalen Energiekonzepte, die ja erstellt werden müssen.
Und wenn du jetzt auf dieses Thema Kundengewinnung schaust, ich habe dir ja gerade schon gesagt, ich habe mal bei Verivox, Check24 sind ja enorme Einflussplattformen beim Suchen von neuen Stromtarifen. Da pushen sich natürlich dann immer die hoch, die gerade den höchsten Wechselbonus versprechen, und auch wenn die Portale das so nicht sagen, gibt es natürlich schon eine gewisse Favorisierung im Ranking, wo die Abschlussquoten dann auch für diese Vergleichsportale am größten sind. Kannst du es dir leisten, über diese Portale profitabel Kunden zu gewinnen, oder musst du eher mit lokaler oder Werbung oder mit Kundenwerben Kunden gewinnen? Weil dieser Wettkampf um Kunden bei 1400 Anbietern, bei denen ja nicht alle physisch Strom erzeugen, also vieles ist ja tatsächlich nur reine Marketingplattform. Könnt ihr da mithalten?
Also die Antwort ist nahezu auf jede Frage, die du gestellt hast, ja. Ich versuche es im Einzelfall ein bisschen zu beschreiben. Also vom Grundsatz her, wir sind bei Check24 vertreten. Wir geben keinen Bonus und sind trotzdem ein sehr gut gebuchter Tarif. was man ja durchaus bei Check24 auch mal an der schönen Flamme neben den Tarifen erkennen kann. Von daher sind wir auch hier tatsächlich überzeugt, dass wir den richtigen Weg gehen und den Kunden die langfristige Sicherheit wichtiger, zum Teil wichtiger als der kurzfristige Bonus. Und nochmal, ich sage nicht, dass mein Tarif für jeden Kunden, der mit Abstand beste und richtigste Tarif ist. Es gibt Kunden wie du, die eben nochmal eine ganz andere Ausstattung haben, die deutlich sinnvoller im flexiblen Tarif fahren. Es gibt Kunden, die wirklich einen Spaß dann haben, jährlich zu wechseln und sich den höchsten Bonus zu sichern. Dann bin ich auch nicht der richtige Partner für sie. Aber da
dieser Bonus, den zahlt ihr quasi an den Kunden oder ist es etwas, was man sich mit der Vergleichsplattform irgendwie teilen muss?
Nee, wir zahlen ja gar keinen Bonus.
Nee, aber wenn ihr einen Bonus zahlen würdet, also würdet ihr den an den Kunden zahlen, dass er zu euch wechselt oder ist das irgend so ein WKZ-Modell mit den Vergleichsplattformen? Die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen, die kriegen ja eine Vermittlungsprovision.
Deren Geschäftsmodell ist eine Vermittlungsprovision und der Neukundenbonus ist etwas, was der Anbieter individuell festlegt, um möglichst attraktiv für einen neuen Kunden zu sein.
Okay. Wenn ich habe das gerade mal bei Check24 den Vergleich gemacht hier für meine Region, da seid ihr auch direkt oben als beliebtester Tarif. Es gibt hier noch einen günstigsten Tarif. Ich weiß nicht genau, wie die auf unter 20% Bruttoarbeitspreis kommen.
Wahrscheinlich ist es ein Monatstarif.
Ja, ein Monat, ja. Erster Monat, hast recht. Ab dem zweiten Monat variabler Preis. Okay.
Okay. Das ist der sogenannte Grundpreismonat, ne?
ja, das ist ein bisschen, okay, wer darauf reinfällt, okay, fair enough. Da seid ihr jetzt ganz oben, da steht zum Beispiel Nettopreisgarantie 18 Monate. Aber das Coole ist ja, wenn ich jetzt auf eurer Webseite bin, diese 10 Jahre sind natürlich schon ein geiles Argument. Ne? Also ich kann quasi 10 ja. Jahre diesen Preis.
Ganz kurz einmal zur Sicherheit. Bei Check24, um den Mechanismen des Marktes zu entsprechen, geben wir eine Nettopreisgarantie. Also wirklich ne, Arbeitspreis netto. Also wir geben da sogar eine Garantie auf Grundgebühr und Steuern. Nur nicht auf die Mehrwertsteuer. Für die 18 Monate.
Ah.
Weil diese 10 Jahre einfach als Energiepreisgarantie bei Check24 nicht abbildbar sind.
Ah, okay.
Auf unserer Seite geben wir eben die 10 Jahre Energiepreisgarantie. Das ist etwas, was ein bisschen erklärungsbedürftiger ist. Ich glaube, viele Kunden haben gar nicht gewusst, dass sich ihr Strom aus 3 Komponenten zusammensetzt. Energiepreis, Netzentgelte, Steuern und Abgaben. Ich glaube, vielen ist immer noch nicht klar, dass sie für die Stromlieferung dazu mehr bezahlen als für den Strom selbst. Stichwort Netzgebühren.
Ja, ich habe in diesem Jahr fast dreimal so viel für das Netz bezahlt, wie zu viel für den Strom selbst.
Ich sag's immer gerne im Bekanntenkreis, würdest du bei Amazon ein Produkt kaufen, wo dich die Lieferung mehr kostet als das Produkt? Wahrscheinlich nicht. Und das ist so ein bisschen das, was mich auch in dieser Diskussion sind in Deutschland die Strompreise zu teuer ärgert. Ja, sie sind teuer. Aber sie sind nicht teuer, weil wir in der Erzeugung teuer sind, sondern sie sind teuer, weil wir unglaublich hohe Netzgebühren haben.
Und findest du sie unfair hoch? Ich meine, die Netzausbaukosten sind ja gigantisch, nicht? Nordlink, Südlink, Nordostlink, was weiß ich, was da noch alles für Links gibt. Und dann müssten die von den Netzgebühren werden ja auch die Versorgungsnetzbetreiber bezahlt, also die irgendwie dein Trafo bei dir im Ort pflegen und aufbauen müssen. Das kommt ja auch aus den Netzgebühren. Also findest du es unsinnig hoch?
Wenn ich sehe, dass die Netzbetreiber in den letzten 2 Jahren Milliarden Gewinne hatten, würde ich sagen, ja, sie sind unnötig zu hoch. Also ja, wir müssen das Netz ausbauen. Ja, wir sollten Kosten für den sinnvollen Netzausbau auch in den Netzgebühren entsprechend umlegen können. Aber Milliardengewinne für Netzbetreiber und eine garantierte Investitionspauschale von, ich glaube, über 8 oder 9%, finde ich unsinnig hoch. Ja.
Und meinst du, einer dieser Effekte, bisher hat sich noch kein Versorgungsnetzbetreiber den Podcast getraut. Wir arbeiten dran. Aber für mich wirkt das so ein bisschen wie das Krankenkassensystem das gesetzliche Krankenkassensystem vor der Regulierung. Wir hatten ja auch mal über 1000 Krankenkassen, jetzt sind es nur noch 90. Wir haben 900 Versorgungsnetzbetreiber und dann darüber noch natürlich die Höchstspannungsebene mit Tenant und 50 Hertz. Ist das Teil, also ihr seid ja quasi als Erzeuger mit Münch Energie ja auch darauf angewiesen, dass ihr von den Netzbetreibern Anschlusspunkte für die Solaranlagen bekommt. Hast du das Gefühl, dass eine Konsolidierung in diesem Markt helfen kann?
Ich würde mich erstmal freuen, wenn es einen Wettbewerb in dem Markt gäbe, weil wir reden ja im Moment von Quasi-Monopolen.
Ja. Von fast 1000 Quasi-Monopolen, ja.
Richtig, die im Endeffekt nur geschützt werden von einer Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur allerdings wieder staatlich kontrolliert ist und der Staat in einer signifikanten Abhängigkeit zu den Netzbetreibern ist, weil ohne Netzbetreiber kein Ausbau eines maroden und veralterten Netzes. Also für mich erinnert das so ein bisschen mehr an die ganze Bahnstreckendiskussion und oh, muss ich jetzt die Strecke Berlin-Hamburg wieder für 6 Monate schließen, weil ich die Strecke modernisieren muss und das kostet mich Milliarden. Das Problem ist, das Stromnetz können wir nicht mal für 6 Monate schließen. Mhm. Es gibt für nächstes Jahr mehrere hundert Großspeicherprojekte in Deutschland. Viele davon werden daran scheitern, dass sie keine Einspeisung bekommen werden.
Da vielleicht nochmal eine technische Frage. Das ist mir auch, als ich eure Webseite mir angeguckt habe, ist mir das auch aufgefallen. Also viele dieser, das hatten wir auch jetzt im Podcast schon thematisiert, ich glaube 160 Gigawatt Leistung sollen ja angeschlossen werden. Kapazität habe ich jetzt noch gar nicht gelesen, wie viel dahinter steht. Meistens werden ja über 2-3 Stunden überbaut. Mhm. Aber geh mal davon aus, dass sozusagen nur diese Leistung gebaut werden soll. Ihr habt ja schon ein paar Großspeicher gebaut. Ich frage mich immer, warum baut man nicht etwas kleinere Speicher neben die Anlagen? Weil die Anlagen haben ja schon Trafo-Anschluss. So, und ob ich jetzt sozusagen erstmal noch ein bisschen Strom in die Batterie pumpe, bis das Netz wieder mehr Strom braucht und dann über den Trafo ins Netz gehe, das spielt ja gar keine Rolle. Da bräuchte man ja keinen weiteren Netzanschlusspunkt. Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Da bin ich jetzt tatsächlich der falsche Ansprechpartner, muss ich ehrlich zugeben.
Okay.
Da würde ich jetzt mit gefährlichem Halbwissen arbeiten.
Okay, das konnten Ilan und ich habe auch ein paar Leute schon mal angepinkt per WhatsApp mir auch nicht beantworten, weil man kann ja viele dieser Großspeicher auch an die Punkte sozusagen der ehemaligen großen Kraftwerke stellen oder von den Kohlekraftwerken oder Gaskraftwerken, die manchmal nicht laufen. Die haben ja schon enorme Netzkapazitäten. Da steht ja schon Trafo. Der funktioniert in der Regel in beide Richtungen. Da könnte man ja überschüssigen Strom einspeisen. Deswegen frage ich mich, warum diese Netzanschlusspunkte erst alle noch physisch gebaut werden müssen. Ja, ja gut, aber
ich würde jetzt mit der Netzauslastung nochmal argumentieren, aber wenn dort schon, ich glaube einfach, es ist eine unheimlich komplexe Gemengelage, aber wie gesagt, ich würde jetzt mit gefährlichem Halbwissen arbeiten.
Okay, dann vielleicht noch eine letzte Frage hier für diesen Podcast. Netzspeicher, Großbatteriespeicher. Stehen die bei euch irgendwie in den Anlagen oder sind das quasi Individualprojekte, die
beides.
Ja, okay.
Beides. Also wir haben an den Anlagen direkt zum Teil Großspeicher stehen, genau mit dem Hintergrund, den du sagst. Es gibt Trabos, es gibt Umspannwerke, da macht es Sinn. Es wird aber trotzdem auch nochmal flächenmäßig die einfach den Zwang geben, eigene Projekte zu fahren, um eben genug Speicher auf einer Fläche auch positionieren zu können.
Und ich hatte mir auch durchgelesen, und du hattest ja am Anfang auch ein bisschen gesagt, die Historie dieses Unternehmens, dass dann die Bauern im Dorf gesagt haben, hey, das, was ihr mit Leitplanken da auf das Feld gebaut habt, das bauen wir jetzt auch. Ist das immer noch so? Gibt's immer noch viel Nachfrage von anderen Landbesitzern, die sagen, hey, das erscheint mir ein besseres Geschäft zu sein oder ich kann jetzt hier auch Agri-PV machen, darunter kann ich immer noch irgendwie meine Gänse laufen lassen oder auch ein bisschen Gras mähen, mehr mache ich sowieso nicht aus meiner Koppel oder wird es schwieriger, attraktive Flächen zu bekommen?
Ich glaube, es wird schwieriger, attraktive Flächen zu bekommen, weil es aber auch einfach einen wesentlich größeren Wettbewerb gibt. Mhm. Ja, also es gibt das Rennen um die Fläche. Also es gibt sehr viele, die jetzt mittlerweile Solarparks bauen wollen, Batteriespeicher bauen wollen, Windkrafträder bauen wollen. Es gibt die kommunalen Entscheidungsebenen mit Bürgerbeteiligung. Haben wir eine zu starke Spiegelung? Wie hoch ist die Lärmbelastung? Sonstiges?
Eine zu starke Spiegelung, was genau ist das? Also reflektiert die Anlage zu stark auf andere Häuser oder ist das die Frage?
Das ist durchaus ein Gutachten, was du anbringen musst, wenn du einen Solarpark bauen möchtest. Ja.
Okay. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja. Genau, und mittlerweile gibt es entspiegelte Anlagen und. Aber von daher Nein, es ist nicht einfach so, dass ein Bauer sagen kann, oh, ich habe jetzt hier ein Feld, ich will da einen Solarpark drauf bauen, sondern das ist ein kommunaler Planungsprozess, der es gemäß den deutschen Traditionen in sich hat.
Okay, dann nochmal zum Thema Kundengewinnung. Also ich hoffe jetzt, der ein oder andere, der hier zuhört, guckt sich diesen Tarif jetzt auch mal genauer an. Was ist da euer Bottleneck? Also es wechseln wie viele Millionen Kunden pro Jahr ihren Stromtarif? Das habe ich irgendwo letztens gehört.
Meines sind 14, aber...
14 Millionen?
So viele? Meines sind 14 Millionen Haushalte. Ungefähr.
Ja, das wäre ja die Hälfte aller Haushalte. Ich glaube, wir haben nur 32 Millionen Haushalte. Das ist zu viel. Aber es ist auf jeden Fall eine relativ große Zahl. Was hält euch quasi ab, noch aggressiver in den Markt zu gehen?
Also, es ist ja immer eine Frage, wie viel Geld gebe ich aus, um Kunden zu gewinnen? Je mehr Geld ich für die Kundengewinnung ausgebe, muss ich das Geld ja auch irgendwo herbekommen. Also wir machen ja kein Geheimnis draus. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Ich muss wirtschaftlich arbeiten. Ich muss meine Gehälter bezahlen. Ich muss meine Kosten bezahlen. Und dementsprechend muss ich natürlich auch Werbung bezahlen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich großflächig werben würde, müsste ich es irgendwo auf die Tarife auch umschlagen. Das heißt, unsere Entscheidung ist sehr bewusst gewesen. Wir versuchen, schnell, aber effizient zu wachsen. Das heißt, wir gehen in die Vergleichsportale. Wir haben eine sehr gute digitale Online-Marketing-Kampagne. Und wir versuchen dann über Mundpropaganda tatsächlich noch zusätzliches Wachstum zu generieren. Das heißt, am Ende des Tages ist das Bottleneck immer Geld und die Awareness, die man sich mit 1400 anderen Stromanbietern teilt.
Wie einfach oder wie schwer ist es für diese Art von Business-Mitarbeiter zu gewinnen? Wir hatten in meinem anderen Podcast Kassenzone oft schon das Thema Arbeiterlosigkeit. Also für viele Jobs findet sich einfach keiner mehr. Jetzt reden wir doch gar nicht mehr über den Solarinstallateur oder Solateur heißt es, glaube ich, nicht, da die Anlage auf das Feld bauen muss. Ich glaube, das kriegt man irgendwie hin bei diesen großen Anlagen. Aber für das, was du da machst, ihr seid jetzt ja sozusagen... dörflich ist, glaube ich, sozusagen der falsche Begriff, aber ihr seid ja quasi dann in so einer klassischen Region nicht direkt an der Großstadt aufgehangen. Findet man da genug Leute, die das da machen oder macht ihr das remote?
Also dörflich ist glaube ich, gar nicht so falsch, aber ich glaube, ländlich ist es.
Ländlich, das war das Wort, was mir fehlte. Ja, sorry. Ja.
oder idyllisch. Nein, es ist im wunderschönen Oberfranken. Ich muss ja ehrlicherweise zugeben, mein Heimatort oder meine Heimbasis ist Frankfurt. Das heißt, ich bin 3 Tage die Woche in Rubendorf, 2 Tage in Frankfurt, einfach weil ich hier auch familiär verwurzelt bin. Das, was wir machen, ist ein digitales Geschäftsmodell. Also ich war ja vorher bei Napster, habe digitale Music Subscription verkauft. Ich würde sagen, Strom ist gar nicht so anders. Am Ende des Tages muss ich Kunden Monat für Monat davon überzeugen, dass das Produkt, was ich biete, Mehrwert für sie hat und dass sie bei mir bleiben sollen. Es ist nicht ganz so unterhaltsam wie Musik, aber trotzdem wichtig. Wir sind ein relativ kleines Team und das Know-how, was ich brauchte, habe ich tatsächlich im Großraum Rubendorf, Bayreuth, Oberfranken gefunden und die Kollegen sitzen auch wirklich vor Ort.
Ja. Wie groß ist das Grün-Team?
Erweitert sind wir tatsächlich im Moment zu 5 und 2 offene Stellen habe ich noch ausgeschrieben.
Nice, damit kann man schon sozusagen die Top 10 schnellst wachsenden Energie.
Wenn man ganz tolle Partner hat, die zum einen für einen das Backend betreiben, die Frontend-Entwicklung machen und eine sehr gute Performance-Marketing-Agentur, dann kann man mit einem kleinen, effizienten Team sehr gut arbeiten. Ja.
Sehr interessant. Da bin ich immer gespannt, was die Nutzer, die diesen Podcast hören, sich da zurückmelden. Habe ich irgendwas vergessen aus deiner Sicht? Irgendwas, worauf du dich besonders freust in 2025, außer natürlich die neu angeschlossenen Windparks?
Gute Frage. Ich glaube tatsächlich, wenn wir es so langsam schaffen, weg von der ideologischen Diskussion, moralischem Zeigefinger und politisch, was ist jetzt technologieoffen, was ist nicht technologieoffen, hin zu was ist wirklich sinnvoll, was ist nachhaltig und wie können wir die Erde schützen und bewahren uns bewegen, haben wir ganz viel erreicht.
Sehr cool. vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit.
Alexander, danke. Vielen Dank nochmal für die Einladung, das spannende Interview und auch dir eine tolle Weihnachtszeit und einen sehr guten Start ins neue Jahr.
Danke, danke. Das war's. Nächste Woche geht's weiter oder schon Wochenende, je nachdem, wann Ilan dazu kommt, die ausstehenden Folgen zu schneiden. Das ist jetzt in der Zwischen- Weihnachts- und Silvesterzeit gar nicht so einfach zu terminieren, aber wir machen natürlich weiter. Tschüss, frohes Fest, guten Rutsch, wann immer ihr das hier gerade hört.